Testing. Könnt ihr mich hören? Gut, super, wunderbar. Ja, guten Morgen auch herzlich von meiner Seite. Freue mich heute eine Bibelstelle aus den Psalmen mit euch durchzugehen. Du kannst schon den PowerPoint auf die Leinwand werfen. Möchte heute, ich habe den Titel so genannt, Niemals vergessen. Und ein bisschen so aus dem Psalm 78 und ein Psalm von Asaf. Und ich möchte gerne einfach mal anhand, was er schreibt, mit ein paar ergänzende Bibelstelle dazu schauen, was ist so wichtig, warum niemals vergessen. Weil nämlich in den Psalm geht es sehr viel, was Israel vergessen hat. Und wir lernen ein bisschen von dem Vorbild Israel. Manchmal haben sie ein gutes Vorbild. Und manchmal waren sie ein schlechtes Vorbild. Und man kann von beidem lernen und beiden mal sehen, okay, was ist dann wichtig? Und Asaf war so einer. Aber bevor wir dazu gehen, möchte ich kurz mal hier mal, ich habe etwas von zu Hause mitgebracht. Ich weiß nicht, die erste Reihe kann das sehen, aber ich habe ein Foto davon gemacht, dass ihr alle das mal sehen könnt. Wer weiß, was das ist? Wer erkennt das? So, von der Berliner Mauer. Am 9. November 1989. Wer war am Leben? Okay. Von alle, die am Leben waren, am 9. November 1989, erinnerst du, wo du warst, als die Mauer fiel? Ja? Erinnerst du, was in deiner Umgebung war? Ja? Erinnerst du, was vielleicht anderen dir gesagt haben? Wer erinnert? Okay, mehrere von denen. Gut. Es gibt in der Psychologie einen Begriff, die heißt Flash-Erinnerungen oder Blitzlicht-Erinnerungen. Und das ist eine detaillierte, lebhafte Erinnerung an Weltereignisse. Es ist wie ein Foto in dein Gehirn gespeichert. Und man erinnert sich genau, wo man war, wie man sich gefühlt hat, welche Gegenstände man gesehen hat, was jemand gesagt hat und so weiter. Also so wie ein Foto von Gefühlen und auch von was geschehen ist an dem Moment, als du das mitgekriegt hast irgendwie, ob du es selber gesehen hast oder im Fernseher oder zum Beispiel. In der Psychologie, man nennt das Flash-Erinnerungen, so Blitzlicht-Erinnerungen, wie ein Foto. So. Und da gibt's Weltereignisse, die ganze Welt geändert hat. Und die Leute, die da gelebt haben oder wo es getroffen haben, erinnern das blitzklar auch Jahre später. 1889. Wie viele Jahre ist das bis heute? Und trotzdem mehrere, die gelebt haben, haben gesagt, ich weiß genau, wo ich war. Und welchen Tag und wo ich das gehört habe. Ein anderes Beispiel davon ist 11. September. Das ist schon vor 23 Jahren. Am 11. September, ich erinnere ganz genau, wo ich war. Die Person, die zu mir kam, voller Panik und sagte, ein Flugzeug stürzt in den Turm in New York. Und ich dachte, es war ein Film, wovon er spricht. Und dann, als ich mitgekriegt habe, endlich mal realisiert habe, es war kein Film. Und was ich gefühlt habe in meinem Bauch in dem Moment. Und dann gehört ein anderer Amerikaner, weil ich in Norwegen war, der schrie meinen Namen mit voller Panik. Und wir sind hingelaufen zum Fernsehen. Und was genau ich gehört habe, wer neben mir saß und was alles war, als ich den zweiten Turm gefallen sah. Also das sind Flash-Erinnerungen, die so prägend sind, Weltereignisse so prägend sind, die man so dem Moment wirklich gespeichert hat. Und nicht vergisst. Und ich sage das, weil in Psalm 78 Asaf nimmt diese Flash-Erinnerungen, dieses Blitzlicht-Erinnerungen aus der Geschichte Israels, um etwas zu lehren. Er nimmt Sachen wie, als das Volk aus Ägypten durch die 10 Plage befreit wurde. Und dann kamen sie zum Roten Meer und wie die ganze Armee von Pharao jagte hinterher und Gott mit einer Feuersäule richtig zwischen die Armee und sie gestanden hat. und dann das Rote Meer geteilt hat. Und sie sind durchgegangen und der Armee folgte nach, aber das Meer bedeckte sie, aber sie dürfte noch die andere Seite. Oder am Berg Sinai und das ganze dunklere Wolke kam und die Gegenwart Gottes kam so mit Erdbeben und Posaunenschall und so eine starke prägende Ereignis auf diesen Berg. Oder auch in der Wüste, wo sie kein Wasser hatten und Gott hat Wasser aus den trockenen Steinen fließen lassen. Oder sie haben kein Brot gehabt und er hat Manna auf dem Erde. Also prägende Sache, also richtig prägende Flash-Momente in der Geschichte Israels. Und Asaf nimmt diese Momenten, diese prägende Sachen in Psalm 78, um eine Lehre an sein Volk weiterzubringen. Wer ist Asaf? Asaf war ein Musiker, der ein Levit war, ein Musiker im Tempel zu der Zeit Davids. Und David, als er den nicht wollte, so er, David wollte den Tempel bauen. Damals gab es keinen Tempel, er durfte nicht das nicht bauen, aber er hat den Zelt der Begegnung so gebaut. Und Salomo hat er später den Tempel anhand dieser Anweisungen so gebaut. Und David hatte den ganzen Leviten, mehr als 85 Leute waren dazu zuständig, Tag und Nacht den Herrn anzubeten mit Lobpreis und Musik und Gedichte und so weiter. Und so, er hatte viele Musiker, viele begabte Menschen und er stellte sie ein. Und Asaf war einer der Leiter dieser großen Lobpreisteams. Und nicht nur war er ein großer Musiker und Leiter, genauso wie David übrigens, er war auch ziemlich musikbegabt. Aber Asaf war auch ein Prophet und er hatte Verantwortung und er hatte auch eine Gabe und er diente oft in der Lehre mit seinem Gedicht und mit seinen Psalmen. Also wenn du durch den Psalmen liest und da steht ein Psalm von Asaf, das ist wer der ist. Der ist einer der Lobpreisleiter, eingesetzt von König David, der als prophetisches, musikalisches Wort etwas lehrt an seinem Volk, in die meisten seiner Psalmen, sehr oft zumindest, mit auch unterschiedliche viel Lobgesänge. Also so ist Asaf. Er war, ich stelle mir vor, ich weiß nicht ganz genau, wie alt er war, genau zu der Zeit, als er diesen Psalm geschrieben hat, aber ich stelle mir vor, er lebte in der Zeit, wo David König war und wahrscheinlich auch in der Übergangszeit mit Salomo, irgendwo so da drin. Und ich stelle mir vor, in diesem Psalm, dass er ein bisschen so großvatermäßig ist, vielleicht ein bisschen mit grauen Haaren und Bart. Und er kommt und er schreibt ein paar Sachen in Vers 3-4. Er will seinem Volk und der jüngeren Generation, er will was Wichtiges, eine wichtige Lektion aus der Geschichte Israels beibringen. Habe ich mal gesagt. Da können wir das zusammenlesen, was er da schreibt. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern, also die Kinder von den Vätern, das sind unsere Generation sozusagen, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Also ich möchte euch, mein Volk, etwas weitergeben und lehren aus der Geschichte von unserer Vätern, aber ich möchte das weitergeben. Es ist wichtig, dass ihr das auch hört und dass wir das nicht vergessen. Dann geht er weiter. Ich habe nur so Ausschnitte aus den Psalmen. Vers 7-8 ist sehr interessant. War auf einmal gefühlt, nimmt es eine Wendung. Und da steht, damit, wir wollen das nicht enthalten, wir wollen es weiter sagen, damit diese Generation auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten und nicht, hier pass mal auf, nicht würden wie ihre Väter. Ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht. Ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Auf einmal man denkt, hey, ich möchte euch die wunderbare Geschichte von Israel erzählen, was Gott alles für uns getan hat, was unsere Väter uns weitergegeben haben, wie groß Gott ist, die Siege, die wir haben in Gott. Und dann auf einmal wendet es sich um und sagt, damit wir vertrauen, nicht wie sie. Er fängt an, quasi als Großvater zu sagen, hey, komm mal her. Und ihr müsst immer so den Kontext verstehen. Er ist ein Prophet zur Zeit König Davids und vielleicht auch König Salomo. Das ist das beste Zeit in der König, in dem Königreich Israels, die es gab. David hatte alle Feinde geschlachtet. Die leben in einer Zeit des Sieges. Unter König Salomo, sie leben in einer Zeit des wahnsinnig Reichtums. Und alles, also die Feinde sind besiegt, Leute sind untertan, sie kriegen so viel Geld und Leute reisen überall von weitem her, um Gott, Yahweh, der Gott Israel, so zu sehen, wie er sein Volk segnet und was er damit alles tut und die Weisheit Salomos und so weiter. Also zu dieser Zeit, in der Zeit des Sieges, kommt Großvater Asaf und sagt, komm mal her, ich möchte euch beibringen, möchte euch was sagen. Erinnert euch an was Gott große Taten getan hat und Wunder getan hat an unsere Väter. Die Siege, die sie hatten. Sie hatten krasse Siege erlebt und sind trotzdem weggefallen. Wir brauchen zu erinnern, damit wir nicht die gleichen Muster entwickeln. Wir leben auch in einer Zeit des Sieges. Es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, was sie vergessen haben. So, was haben sie da? Was ist da passiert? Vers 10 bis 11, der sagt, sie bewahrten den Bund Gottes nicht. Sie weigerten sich, nach Gottes Gesetz zu wandeln. Sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte sehen lassen. Ich stelle mir vor, wenn es weiter in den 78 Psalm geht, das ist eine sehr lange Psalm. Ich stelle mir vor, alle Wunder, die er auflistet in diesem Psalm, von der Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer, in der Wüste, alle Wunder und Zeichen, dann ins verheißene Land, die nächste Generation, wie sie dann auch Feinde weiter weggetrieben haben und Besitz genommen haben, wie sie immer wieder stark waren und dann weg von Gott waren und dann schwach waren und dann wieder stark waren und dieses Hin und Her und alle diese krasse Siege und Wunder, was man liest durch, von 2. Mose durch Richter. In der Bibel. Das sind krasse, krasse Wunder. Gott hat die Sonne stehen lassen am Tag, so dass es nicht runtergeht, damit sie ihr Feind besiegen konnte. Also, du denkst, hä? Wie kann man das vergessen? Wie kann man das einfach mal so, ach, das war damals, ich mach mal mein Ding hier. Ich verstehe das nicht. Was? Wie kommt man dazu? Und doch kommt Großvater Asaf und sagt, hey, wichtig, wir wollen nicht deren Fehler gleich machen. Wir wollen zusammenhalten, wir wollen erinnern. Und ich habe 3 Dinge in diesem Psalm gesehen, was sie damals vergessen haben oder was sie nicht getan haben. Was ich denke, sind Prinzipien für uns, damit wir nicht in diese Muster fallen. Ganz persönlich jetzt auf uns bezogen. Wir sind gerettet. Wir haben den Sieg in Christus. Es ist wichtig jetzt, dass es nicht einfach mal, oh schön, wir sind gerettet, ich habe den Sieg und ich mache mal ein bisschen chillen und ausruhen, sondern jetzt ist die Zeit zu wachsen. Jetzt ist die Zeit, Wurzeln zu schlagen in der Abhängigkeit von Gott. Jetzt ist die Zeit, Frucht zu tragen. Letzte Woche hat Tobi gepredigt über Bleibe in Christus und dass der Sinn der ganzen Sache ist, Frucht zu tragen. Das ist, was Gott von uns möchte. In Zeiten des Sieges, wir sagen, ja, wir haben es geschafft. Puh. Jetzt können wir ein bisschen entspannen. Geistlich gesehen, Gott hat uns den Sieg gegeben und jetzt ist Zeit zu wachsen. Jetzt ist Zeit, nicht aus unserer Kraft alles selber zu schaffen, nein, in Gott zu ruhen in dem Sinne, aber nicht einfach zu sagen, okay, jetzt bleibe ich hier auf diesem schönen Zustand, sondern jetzt will ich meine Wurzeln so mal rauskicken. Also ich habe hier nimm meine Schuhe aus, weil Schuhe sind nicht gut für Wurzeln. So, und jetzt ist Zeit, so wie im Sand, einfach mal so unsere Füße da rein zu kratzen. Ne? So, richtig Wurzeln auszuschlagen. Okay Gott, jetzt danke für Erlösung, danke für den Sieg, danke für die neue Identität, die du mir gegeben hast. Jetzt will ich wachsen, jetzt will ich wissen, was das ist. Ich will darin hineinschreiten, ich will noch mehr, ich will noch mehr. Und ich suche und ich gehe tiefer. Wir reden davon von Reife. Wir reden davon von eine Wachstumsprozesse. Und Asaf sagt quasi zu seinem Volk damals in seiner Art, meine Kinder, meine Enkelkinder, komm mal her. Jetzt ist Zeit zu wachsen. Wir sind in einer Zeit des Sieges. Lass uns nicht tun wie damals, sondern lass uns jetzt Sachen machen. Und hier möchte ich einfach mal drei Dinge rausnehmen aus diesen Psalmen, was sie damals gemacht haben und die Kraft, wenn wir es anders machen. Eine Sache, was sie getan haben, sie vergaßen, Gott zu danken. Aus Vers 40 bis 43. Wie oft lehnten sie sich in der Wüste gegen ihn, gegen Gott auf und bereitete ihm Kümmer dort in der Steppe. Wieder und wieder stellten sie ihn, Gott, auf die Probe und beleidigte ihn, den heiligen Gott Israels. Sie dachten nicht mehr daran, wie er mit starker Hand eingegriffen und sie aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit hatten aus Ägypten. Damals vollbrachte er Zeichen und Wunder in Ägypten im Gebiet der Stadt Zoan. Sie haben vergessen, Gott immer wieder zu danken für was er schon getan hat. Und sie haben Gott immer wieder auf die Probe gesagt. Und sagt, du hast uns aus Ägypten geführt, aber jetzt haben wir kein Wasser. Wir werden hier, du hast uns rausgeführt, um einfach nur zu sterben hier in der Wüste. Und Gott war sagt, was denkt ihr von mir? Denkst du wirklich so, so ein Gott bin ich? Und er schenkt Wasser aus trockenen Steinen. Da sagt er, oh, Gott hat uns Wasser gegeben, aber wir haben kein Brot, wir verhungern, wir mal so. Und die haben gemeckert und gemeckert, statt zu danken. Was tut Gott? Er schenkt Manne. Was tun sie dann? Oh, diese Manne, immer das gleiche, Tag ein, Tag aus. Es schmeckt, aber irgendwie schmeckt es nicht mehr so. Ich kann das nicht mehr ab, ich will Fleisch. Alle Barbecue-Freunde sagen, ja, Fleisch. Ich will Fleisch. Was macht Gott? Er schickt Wind und Vögel, die einfach mal in dem Schuss nochmal landen, sodass sie Fleisch haben. Und was tun sie? Sie meckern und meckern. Sie haben vergessen, Gott zu danken, eine Dankbarkeitshaltung mit Glauben zu halten, sondern sie haben über das, was sie nicht hatten, über das, was ihnen nicht gefallen ist, sie haben gemeckert. Was ist die Kraft der Dankbarkeit? Das ist eine Sache übrigens. Das sind viele Dinge, die man machen kann. Man kann Bibel lesen, man kann Gebetsstunden haben. Das kann alles richtig gut und es ist sehr wichtig. Aber das sind andere Prinzipien. Das sind Dinge, die sehr, sehr wichtig tun, die uns helfen, nicht religiös zu werden, sondern die uns helfen, in der Beziehung echt zu bleiben. Und Dankbarkeit ist einer dieser Sachen. Denn es ist ziemlich schwierig, in Dankbarkeit dann irgendwie religiös zu sein, weil du dankst für etwas, was du nicht getan hast. Es geht nicht um dich, es geht um, was er getan hat. Und Dankbarkeit bringt dich immer wieder zu dieser Haltung. Also, die Kraft von Dankbarkeit. Ich habe nur ein paar, es sind so viele Bibelstellen, ich habe nur ein paar rausgeholt. Psalm 103 spricht davon, wie Dankbarkeit uns hilft zu erinnern, dass wir nicht vergessen, was er uns alles getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt, heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Danke Gott, Halleluja. David war so ein prophetische Stimme, der sein Volk immer wieder zum Lob und zum Preis und zum Dankbarkeit. Und immer wieder steht da, hey, die Freude am Herrn ist eure Kraft, ist eure Begeisterung, ist zum Aufstehen. Es gibt uns Neues und wir vergessen nicht, wer Gott ist, wenn wir Dankbarkeit üben. Kolosser 2. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt würde, also schreibt dann Paulus, Glauben geschenkt. Ihr glaubt an Jesus Christus. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm, an Jesus aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf. Okay, wie macht ihr das? Jetzt bleibt im Glauben fest, lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Also Dankbarkeit ist verbunden mit einer festen Wurzel im Gott. Dankbarkeit hilft uns, unsere Wurzeln auszuschlagen, damit wir immer erinnern, wer er ist, und Glauben in uns immer wieder frisch ist, immer wieder wächst, immer wieder da ist. Wenn wir durch den Tag gehen und der Tag ist so beschäftigt und der Feind mag es sehr gerne, unsere Gedanken immer wieder mit anderen Dingen zu füllen, um uns von Gott irgendwie so abzulenken. Aber wenn wir Dankbarkeit üben, es hilft uns bewusst, uns zu öffnen, und Glauben wächst und Glauben bleibt. Bleibe in mir. Wie können wir das machen? Dankbarkeit ist ein richtiger Schlüssel dafür. Zweites, was haben Sie vergessen? Sie vergaßen, vom Wirken Gottes zu reden. Vers 4. Das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Das ist nicht nur für die nächste Generation, sondern das ist auch untereinander. Wenn wir aufhören, davon zu reden, was tut Gott gerade? Wo sehen wir das Wirken Gottes? Dann vergessen wir leicht, die Beschäftigkeit im Leben kommt schnell. Aber wenn wir immer wieder, vielleicht mit Freunden oder einfach mal auf die Straße oder einfach mal so, hey, so habe ich Gottes Wirken gesehen. Kleine Sachen, große Sachen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, ich war da die ganze Zeit beschäftigt damit und ich habe Ding, 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 Ding von meinem Handy gehört. Die ganze Zeit Bing, 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 Bing. Und ich dachte, oh, was ist jetzt? Und ich gucke mal schnell auf dem Handy und es war von einer Person und so 4 oder 5 Sprachnachrichten. Und ich denke, okay, ich brauche sowieso eine Pause. Ich höre die an. Es ist eine Freundin von mir, die einfach nichts aufhören könnte zu erzählen. Ich war auf die Straße, ich habe so und so jemanden getroffen und das ist passiert. Und ich habe Gott, und wie Gott hier mal so das geleitet hatte. Und dann hatte ich den Eindruck, ich sollte hier mal gehen und so. Und sie hat erzählt vom Wirken Gottes. Und meine erste Reaktion war, ja, das ist schön, aber es lenkt mich ein bisschen von der Predigt ab. Und dann kam ich zu dem Punkt, sie vergaßen, von dem Wirken Gottes zu reden. Und ich dachte, oh, ich habe vergessen. Sie macht es richtig. Das ist genau richtig. Wir sollen freudig erzählen, wo wir den Wirken Gottes sehen. Miteinander, den nächsten Generationen ganz besonders. Aber wir sollen davon reden. Warum? Das hält uns frisch. Und wir vergessen nicht, was wir weitergeben. Wir vergessen nicht, einer der besten Wege, die Bibel zu lesen und zu lernen, ist das, was du liest, jemand anderes weiterzugeben und versuchen zu lehren, was du verstanden hast. Weil das geht es so tiefer in deinem Herzen und in deine Gedanken ein, du wirst es nicht vergessen. Es hält uns, denn Erzählen von dem Wirken Gottes. Selbst der Heilige Geist, oder Jesus sagte, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, wir werden Zeugnisse und Zeugnis geben, wie wir leben, aber auch, was wir sagen. Und da sind auch mehrere Bibelstellen dazu. Gehen wir jetzt die Kraft, vom Wirken Gottes zu erzählen. Psalm 34, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Wieder mal, das ist hier von David. Und immer wieder in mehrere Psalmen, David sagt, ich werde deine Güte, deine Große, deine Herrlichkeit, deine Wunder und Zeichen und Taten in der Gemeinde verkünden. Und hier ist es auch, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lass uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn, er hat mir geantwortet, er rettete mich aus aller Angst. Nicht nur, hey, groß ist der Herr, sondern ich war down, ich war betrübt, ich hatte diese Probleme und Gott hat mein Gebet gehört. Wie toll ist das? Wir haben ein lebendiges Beispiel davon, auch hier in der Gemeinde erlebt. Aber erstmal kurz Lukas 8. Jesus, kennt ihr vielleicht die Geschichte, wo Jesus im Gadarena kommt, in dem Gebiet von der Gadarena. Und da ist ein besessener Mann, der mit tausende Dämonen hatte. Jesus treibt die Dämonen aus und er ist dann besonnen und will mit Jesus gehen. Und Jesus sagt zu ihm, geh wieder zu deiner Familie, sagt er, und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Das war übrigens, man nennt das die Decapolis, das wäre diese Stadt, diese Stätte, ist ein Gebiet, wo hauptsächlich römische Leute und römische Städte waren. Und ihre ganze 10 Städte, die ganze Gebiet war da, um Schweine zu herden und für das ganze römische Reich quasi zu züchten. Und sie lebten ganz, ganz, ganz weit weg von Gott. Deswegen, als dann dieser Jesus kam und sie sehen, wie er die Dämonen austreibt und Legionen Dämonen und dann dieses mit den Schweinen, ihre Halt und sowas, sie sagen, oh bitte nicht, wir können dich nicht hier mal ab. Aber der eine, der was für Jesus erlebt hat, Jesus sagt, geh zurück und erzähle, was Gott dir getan hat. Später, in der Apostelgeschichte, viele dieser Leute kamen zum Glauben an Jesus. Warum? Weil einer in der Stadt erzählt hat, was Gott an ihn angetan hat. Da ist eine Kraft dahinter und es erinnert und es hält Dinge frisch. So, wir haben unser eigenes Zeugnis. Das ist ein Zettel, was wir in den Gebetskisten hatten letzte Woche. Da hat jemand geschrieben, ihr habt gebetet. Meine Ehe ist gerettet. Danke. Halleluja. Ihr habt gebetet und meine Ehe ist gerettet. Danke. Hey, was für eine Macht hat Gebet, aber auch was für eine Macht und eine Ermutigung und eine Erfrischung und ein Glaubenswachsen kommt, wenn wir weitergeben, was Gott tut. Das Dritte, was sie vergaßen und was wir nicht tun wollen, ist, sie vergaßen den Furcht des Herrn. 56 bis 58. Doch wieder forderten sie Gott heraus. Sie lehnten sich gegen ihn, den Höchsten, auf und hielten sich nicht an seine Mahnungen. Sie sagten sich von ihm los, brachen ihm die Treue wie schon zuvor ihre Väter. Unzuverlässig waren sie wie ein Bogen, dessen Pfeile in die falsche Richtung schnellen. Das ist übrigens die tatsächliche Bedeutung von Sünde. Ist, man schießt einen Pfeil und es geht daneben. Es trifft nicht ins Ziel. Sie bereitete ihm Kummer durch ihre heidnische Altäre auf den Anhöhen mit ihren Götterbilder reizten sie ihn zur Eifersucht. Also da spricht er von den Götzendienst, was er macht. So, jetzt habe ich hier ein kleines Beispiel. Tobi, ich brauche dich bald. So, komm mal. So, Tobi wird hier mal der Heilige Geist ein bisschen spielen. Und es gibt, muss ich mal ein bisschen vorbereiten. Es gibt Dinge in unserem Leben. Wir laufen durch das Leben, wir bauen auf. Jesus sagte, hey, wer meine Worte hört und sie tut, der baut auf dem Felsen. Richtig Festes. Wer sie hört, aber nicht tut, baut auf Sand. Und ich gehe durch mein Leben und ich glaube an Jesus und ich tue mein Bestes, ihm zu folgen. Und manchmal aber mache ich einen Fehler und ich sünde. Oh, da ist ein bisschen Sand. So neben mir halt. So, das ist nur ein bisschen Sand neben mir. Und wenn ich das mache und bußfertig bin und sage, oh Jesus, das tut mir leid, ich bin gefallen, das soll, so weiß ich soll das nicht so tun, bitte verzeih mir. Da kommt der Heilige Geist und er fängt an, meinen Sand wegzuräumen. Dann muss ich keine Angst haben, baue ich auf Sand oder nicht. Ich muss nicht rumgehen als Christ und frage, ist Gott doch irgendwie böse mit mir? Ist Gott irgendwie irgendwas, weil ich immer wieder Fehler mache? Immer wieder. Aber der Heilige Geist liebt mich. Gott liebt mich. Und Jesus hat alles getan, um meine Sünde immer wieder wegzunehmen. Er nimmt die Sünde der Welt hinweg. Aber was ist, wenn ich fange an, Sand zu bauen und immer wieder und ich kriege ein bisschen so Geschmack darauf? Und der Heilige Geist will kommen und sagt, hey, soll ich das wegmachen? Und ich sage, ja, nein, warte mal. Das fühlt sich richtig gut an, erstmal. Das ist auch ein bisschen cool. Ich möchte das nicht loslassen. Ich liebe diese Person zu sehr. Oder, ich habe Angst hier vor dem Konflikt. Oder was kommen könnte. Und aus Angst und aus Verschiedenes, ich fange an, einen Kompromiss einzugehen. Das ist übrigens, wenn wir reden über die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Kompromisse. Die Furcht des Herrn ist, wo wir sagen, Jesus und Gott, du bist Gott und ich nicht. Dein Weg, ich achte dich, dein Wort, dein Wege über mein Weg, über alles andere. Was anderen sage, was ich will, auch über meine Ängste oder über meine Wünsche. Du bist mein Gott. Ich fürchte, ohne dich oder gegen dich sogar aufzustehen, darum fürchte ich mich. Sondern ich fürchte mich nicht, dass Gott irgendwas mich bestraft. Aber ich habe eine Achtung. Ich achte ihn höher als das andere. Aber wenn ich mal einen Bereich oder mehrere Bereiche in meinem Leben habe, wo ich einfach mal so und nicht Buße getan habe und nicht so, und ich lasse das einfach weiter in meinem Leben. Und dann fange ich an, ein bisschen so rein, so hier meine Wurzeln aufzuschlagen. Und irgendwann wird das zu einer Festung. Und der Feind ist sehr gut da drin. Der Feind ist sehr gut da drin, mit Sünde. Was ich eigentlich nur als ein bisschen haben wollte, er nimmt mich tiefer und tiefer. Die Sünde nimmt dich immer weiter, als du wolltest. Die Sünde ist wie eine Erderziehungskraft, es zieht dich runter und runter. Und du denkst, hey, auch wenn ich mal so und ein Bein hier am Festen, ich glaube noch und ich folge den Herrn noch, aber ein Bereich ist hier, war fest, es zieht und es zieht und es zieht und irgendwann, es ist wirklich eine Festung in meinem Leben und ich fange an, nicht so einfach den Wort zu glauben, Gott zu spüren, wo ist der? Ich weiß, dass er da ist, aber irgendwie kann ich es ihn nicht so wirklich spüren, weil Kompromisse bauen sich auf wie eine Festung und der Heilige Geist ist da die ganze Zeit, aber da muss ich wirklich im Furcht des Herrn sagen, ich habe Furcht. Hilf mir. Und er reißt mich raus. Man kann immer umkehren. Egal wie tief du sinkst. Danke, Tobi. Danke, Heiliger Geist. Man kann immer Buße tun, immer umkehren. Aber es ist ein bisschen reizend. Es tut manchmal weh. Teilweise richtig weh. Manchmal sinken wir bis zum hier im Sand, bevor wir dann schreien, Gott, hilf mir! Es tut mir leid. David hat das mehrmals erlebt. Du liest in den Psalmen, Psalm 51, wo er schreibt, oh, bitte nimm den Heiligen Geist nicht von mir weg. Ich habe so verkackt. Hilf mir. David hat mehrmals die Konsequenzen von seinen Sünden erlebt. Und der Heilige Geist hat ihn immer wieder, Gott hat ihn immer wieder rausgerissen. Und er sagte, du hast meine Füße auf festen Boden wiedergestellt. Heißt aber nicht, dass mein Leben nichts manchmal Abdrücke haben von den Konsequenzen. Das sind da. Gebrochene Beziehungen. Vielleicht Konsequenzen von Sünde, die ich einfach mitleben müssen. Aber ist es nicht, dass Gott irgendwas Schlechtes an mir getan hat, sondern er hat was Gutes an mir getan. Er ist gut. Und da kann ich auch dankbar sein. Also die Furcht des Herrn ist wichtig, es bewahrt uns vor Kompromisse. Und wenn wir das vergessen, und ich würde sagen, wir vergessen manchmal ziemlich sehr oft, die Gesellschaft, in der wir leben, der Fluss einfach mal von Gedankenwelt in dieser Welt, es geht immer weiter vom Furcht des Herrn. Achten wir Gott wirklich über alles, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir es nicht mögen. Er ist Gott, wir nicht. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir unsere Bereitschaft zu sagen, Herr, ich möchte mich dir untertun, ich möchte dich höher achten, das bewahrt unsere Herzen vor Festungen, die in unserem Leben aufgebaut werden können. Kraft, was tut, wenn wir das tun und bewahren und der Furcht des Herrn ist da. 5. Mose fand ich richtig toll. Was fordert der Herr, dein Gott, von uns? Habe Ehrfurcht von dem Herrn. Wusstet ihr, dass es eine Aufforderung von Gott, ihn zu fürchten oder Ehrfurcht vor ihm zu haben? Folgt seinen Wegen, liebt ihn und dient ihm von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe. Und dann, hier ist eine wunderschöne, was passiert, wenn wir das tun? Das ist übrigens im 5. Mose, das ist die Stelle, wo sie direkt vor dem verheißenen Land sind. Und Moses sagt, hier ist, was Gott von euch haben möchte. Und dann bringt er denen in den nächsten Sieg. in Apostelgeschichte 9 sehr ähnlich. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa, Samaria erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens, eine Zeit des Sieges. Paulus oder Saulus wurde endlich mal zu Paulus und hörte auf, die Gemeinde so krass zu unterdrücken. Das ist die Zeit. Und hier eine Zeit des Friedens, eine kurze Zeit des Friedens, aber eine Zeit des Friedens, eine Zeit des Sieges. Halleluja, der uns verfolgt hat, ist selber Christ geworden. Und die Christen wurden im Glauben befestigt. Die lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Ehrfurcht des Herrn bewahrt uns, aber die Ehrfurcht des Herrn bedeutet Wachstum in der Gemeinde. Und mehrere Leute sind dazu gezogen, weil sie sehen, dass Gott lebendig ist und echt ist. So, kommen wir zum Ende, zum Anwendung. Was bedeutet das für uns konkret? Ich möchte einfach mal ganz praktisch aus diese drei Dinge einen Punkt für jeden. In der Dankbarkeit, übe Dankbarkeit. Also die Juden finde ich ganz toll. Sie haben regelmäßige traditionelle Gebete zum Aufwachen, morgens, wenn sie da mal die Schlachtopfer gebracht haben, mittags, abends und dann nochmal, bevor sie schlafen gehen. Sie haben immer wieder verschiedene Gebete, auch wenn sie etwas gegessen haben oder getrunken haben, sie immer Danke. Sie hatten so Dankgebete, was sie immer gemacht haben. Vielleicht, wer den Chosen geguckt haben, seht ihr manchmal, wie die das machen. Die haben, bevor sie den Wein getrunken haben, sie gesagt, hey, gesegnet sei dem Herr, der die Frucht des Weines, ne, der Frucht hier mal so uns gibt. Oder das genauso mit dem Brot, der uns Brot gibt. Wenn sie aufwachen, sie danken, danke Herr, dass du meine Seele bewahrt hast in der Nacht und dass ich hier nochmal diesen Tag mit dir aufwache. Bevor sie schlafen gehen, sagen sie, danke Gott, du bist der Gott, der mir Schlafen gibt, meine Augen den Schlaf schenkt und du bewahrst meine Seele hier für die Nacht. Also sie haben immer wieder Dankbarkeit geübt, eingesetzt von Gott. Auch die Feste durch das Jahres. Das sind so viele Dinge, wo Gott das eingesetzt hat, damit Dankbarkeit und diese Erinnerung da ist. Das können wir auch machen. Ich möchte die einfach mal ein paar provozierende Frage. Erinnern wir vor dem Essen Gott zu danken? Erinnern wir, wenn wir aufstehen, als erstes, bevor wir an all das und das und das und das und das und das, was ich tun habe, sage, danke Gott für diesen neuen Tag. Deine Gnade ist neu jeden Morgen. Danke, dass du gut mit mir heute meinst. Ich preise dich, ich suche dich. Oder bevor wir schlafen gehen, danke Herr für diesen Tag, wo ich dich wirken gesehen habe. Das sind ganz praktische Dinge, die wir tun können, die wir einbauen können in der Struktur unseres Tages, um Dankbarkeit zu üben, die unsere Herzen und Glauben bewahren. Nächste. Von Gottes Wirken weiterreden. Wie hast du Gott in dieser Woche wirken sehen? Mit wem kannst du diese Frage einfach mal immer wieder sprechen? Wenn du zusammenkommst, wenn du irgendwas, wie hast du Gott wirken sehen? Vielleicht am Reflexion am Ende des Tages, aber vielleicht auch, wenn ihr zusammenkommt im Hauskreis. Das ist eine wunderschöne Icebreaker-Frage. Oder einfach immer wieder einander. Wie hast du das Wirken Gottes gesehen? Wenn du weitergehst heute, wie hast du hier im Gottesdienst Gottes Wirken sehen? Einfach immer wieder uns trainieren. Halte die Augen auf, denn Gott ist da und er wirkt. Und dass wir das erleben und dass wir sehen und erkennen. Und weitergeben. Das erfrischt. Und das nächste und letzte, die Furcht des Herrn. Das sind ein paar Dinge, die wir tun können. Erstens Psalm 130 ist ein Psalm einfach, das sollte 39 stehen. Ich weiß nicht, wie 130. Aber Psalm 139, da steht, erforsche mich, oh Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Weg oder auf dem Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wenn wir, ich sage mal, warte nicht, bis wir im Himmel sind, um Rechenschaft abzulegen, sondern lass Gott dich jetzt prüfen. Lass ihn dein Herz jetzt angehen. Komm und gib dein Herz ihm jetzt hin. Und dann, da ist auch Rechenschaft mit anderen. Auf Englisch heißt das Accountability, aber auf Deutsch, man nennt das freiwillige Rechenschaft, wo man mit bestimmten Leuten, Freunde, Mentoren, mal immer wieder sagt, hey, lass uns die Dinge in meinem Leben anschauen. Wo bin ich? Wie geht's mir? Und man stellt vielleicht ehrliche Fragen und gibt ehrliche, brutale, ehrliche Antworten im vertrauten Beziehungen, vertrauten Sinne. Und wenn wir das machen, muss ich sagen, die Frühgemeinde und die katholische Gemeinde haben das richtig gut gemacht. Leider wird es ein bisschen religiös, aber die machen das mit der Beichte. Das ist so der Grund. Es ist basierend eigentlich auf der Bibel. Also nicht beurteilen, was wir vielleicht nicht unbedingt verstehen. Aber das tun wir nicht so regelmäßig in pfingstlerische Gemeinden, wo wir sagen, ich soll nicht warten, bis ich im Himmel bin, meine Rechenschaft abzugeben, sondern ich komme jetzt, Gott, prüfe mich und miteinander. Hey, lass uns mal ehrlich miteinander reden, einander den Vergebung zugeben, einander Sachen anschauen, ineinander dem Leben sprechen. Das sind so wichtige Sachen, die uns bewahren, die Furcht des Herrn in uns bewahren, und die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Kompromisse, damit wir keine Festung haben. So, diese Dinge. Warum? Denn jetzt ist die Zeit zu wachsen. Jetzt ist die Zeit, Wurzeln auszuschlagen. Jetzt ist die Zeit, Frucht zu tragen. Wir sind gerade durch eine Übergangsphase. Wir haben es geschafft. Hey, wir haben keine Power, nein. Wir haben es geschafft. Licht ist da. Und wir könnten doch mal sagen, okay, jetzt, bisschen zu chillen. Nein, jetzt ist die Zeit anzupacken. Jetzt ist die Zeit zu sagen, jetzt wollen wir zusammen noch weiterkommen, noch weiter einsteigen, noch tiefer mit Gott, sein Wort, miteinander und vereint weitergehen. Jetzt wollen wir nicht einfach mal so, okay, Tobi, jetzt machst du alles, sondern nein, jetzt gemeinsam machen wir und gehen wir weiter und tiefer. Okay, jetzt ist die Zeit zu wachsen. So wie Großvater Asaf, komm. Lass uns Dankbarkeit üben. Lass uns von dem Wirken Gottes reden. Du kannst schon mal auf die Bühne kommen, Lobpreisteam. Lass uns die Furcht des Herrn nicht vergessen, sondern bewahren. Und lass uns wachsen, gemeinsam in dem Herrn. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du immer so geduldig mit uns bist. Ich danke dir, dass du uns immer wieder rausreißt aus dem Sand und aus die Festungen und uns auf festen Boden wiederstellst. Ich danke dir für deine Gnade und deine Güte und wer du bist und was du uns verheißen hast, wer wir sind in dir. Danke für das alles. Hilf uns, Heiliger Geist, hilf uns, nicht zu vergessen, wie die Vorfahren, wie damals, nicht zu vergessen, nicht so beschäftigt zu sein, dass wir abgelenkt sind. Hilf uns, die Furcht des Herrn nochmal neu zu entdecken und darin zu leben. Denn ich verstehe das nicht selber ganz, aber ich weiß, dass es so wichtig ist. Hilf uns, ich bitte. Hilf uns zu verstehen, hilf uns zu leben in der Furcht des Herrn. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit und Erkenntnis und Leben. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.